Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira.
Wie eine von den Bomben des Krieges verhinderte Kiewer Theater-Uraufführung über 3 Monate später nun doch noch stattfinden kann und wie sie dabei ihren Weg ausgerechnet nach Stuttgart gefunden hat, darum soll es gleich bei uns gehen, im Gespräch mit der Autorin Luda Timoschenko und dem Leiter des Kiewer Mali-Theaters Dmytro Weselski. Außerdem schauen wir nach Hamburg. Dort endet morgen am Thalia-Theater die 18. Ausgabe des wichtigen Nachwuchsfestivals Körperstudio Junge Regie. Nach 2 Jahren Pandemie fragen wir uns, hat die junge Theaterszene sich neu aufgestellt? Antworten gibt's hier in Rang 1. Dass KünstlerInnen aus der Ukraine an Theatern in Deutschland gastieren, das gehört aktuell einfach dazu. Was aber gerade am Schauspiel Stuttgart geschieht, das ist dann doch eher außergewöhnlich. Eine komplette Uraufführung des Kiewer Mali-Theaters gibt es dort morgen und übermorgen zu sehen, nachdem diese wegen des Kriegsausbruchs im Februar in Kiew nicht mehr gezeigt werden konnte. Salut, zu Deutsch Fliegen, heißt die Inszenierung nach dem Stück Onkel Mischa geht vorbei, der Dramatikerin Luda Timoschenko. Darin geht es um eine Teenagerin in der postsowjetischen Ukraine der 1990er Jahre, die davon träumt, Flugbegleiterin zu werden. Eine Geschichte vom Aufbruch, also vom Start in eine neue Zeit. Mit der Autorin Luda Timoschenko und mit dem Leiter des Mali-Theaters Dmytro Weselski habe ich vor der Sendung sprechen können und ich habe Luda Timoschenko zunächst gefragt, ob sie eigentlich Parallelen sieht zwischen der Situation in ihrem Stück und der, in der sich ihr Land jetzt befindet.
Ну, насправді паралелі вони, звісно, є, але є і деякі відмінності, тому що на початку 90-х, коли Україна почала
Die Parallelen gibt es, aber natürlich auch Unterschiede. In den 90er Jahren, als die Sowjetunion zusammengebrochen war, fing das Land bei Null an. Es gab gar nichts. Es war ein absolut armes Land. Und für Lida, die Hauptfigur, ist Stewardess zu werden, die einzige Möglichkeit, aus diesem Sumpf herauszukommen. Doch mittlerweile ist die Ukraine eigentlich ein gutes Land zum Leben geworden. Es ist alles da und es ist ein westliches, fortschrittliches Land. Aber seit dem 24. Februar stehen wir nun vor einer Bedrohung von außen. Damals, in den 90ern, waren die Probleme eher im Land selbst.
Dmytro Weselski, die Bedrohung, die Luda Timoschenko angesprochen hat, die wurde am 24. Februar mit dem Angriff Russlands schreckliche Realität. Ich habe gelesen, dass sie just für diesen Tag an ihrem Theater ja die Generalprobe von Salott angesetzt hatten. Vielleicht können Sie uns einmal erzählen, wie Sie an Ihrem Haus diesen Tag erlebt haben.
Так і є, 25 лютого ми планували зіграти прем'єру, і вистава була, по суті, вже готова, вона...
Ja, das war tatsächlich so. Wir hatten am 24. Februar Generalprobe und am 25. und 26. hätten die Vorstellungen stattfinden sollen. Am 24. begannen bereits die Kampfhandlungen und niemand wusste so recht, was jetzt geschehen würde. Alle hatten bis zuletzt gehofft, dass es doch irgendwie schnell vorbei sein würde. Die Vorstellungen am 25. und 26. waren eigentlich schon komplett ausverkauft. Aber am 24. kamen wir dann nicht einmal mehr dazu, überhaupt ins Theater zu kommen. Völlig abrupt hatte sich die ganze Situation verändert.
Die Proben mussten also abgebrochen werden. Wie ging es dann für Ihr Ensemble und Ihre Mitarbeiter weiter? Konnten Sie in den Wirren dieser Tage Kontakt halten?
Wir haben über das Internet miteinander Kontakt gehalten. Einige meiner Kollegen haben Kiew verlassen und sind in sicherere Gebiete innerhalb der Ukraine geflohen. Andere haben die Grenzen im Osten überquert und sind in andere Länder gezogen. Aber viele aus dem Ensemble haben sich auch als Freiwillige gemeldet und sich den territorialen Verteidigungsgruppen oder der Armee angeschlossen.
Frau Timoschenko, Sie gehören auch zu den vielen, die das Land verlassen haben. Sie sind seit März in Deutschland, waren bis vor kurzem Stipendiatin an der Akademie Schloss Solitude in Stuttgart. Sie werden jetzt Artist in Residence am Schauspiel. Gleichzeitig sind Sie fern von Ihrer Heimat. Wie war Ihr Ankommen hier?
Насправді на початку було дуже важко, тому що я сюди приїхала разом зі своїм сином і своїм котом.
Anfangs war es sehr schwierig. Ich bin mit meinem Sohn und meiner Katze nach Deutschland gekommen. Und wir haben lange Zeit gebraucht, um keine Angst mehr zu haben vor Phantomgeräuschen. Also vor Geräuschen, die uns an den Krieg erinnern, wie Sirenen oder Flugzeuge. Erst vor kurzem haben wir diese Angst abgeschüttelt und fürchten uns nicht mehr, wenn wir Flugzeuge hören. Die Zusammenarbeit mit der Akademie Schloss Solitude ist eine gute Möglichkeit, in Sicherheit arbeiten zu können. Und dafür möchte ich mich bedanken. Die Arbeit hilft mir, mit der Situation klarzukommen. Wobei die Nachrichten, die mich erreichen, mich dann doch immer wieder in Schrecken versetzen.
Jetzt kommt Ihr Stück als Uraufführung durch das Mali-Theater, aber eben in Stuttgart auf die Bühne. Das ist ein außergewöhnlicher Vorgang. Wie ist das überhaupt zustande gekommen?
Wir sind aktuell zwei Dramatikerinnen am Schloss Solitude und wir hatten schon gemeinsame Projekte gemacht. Gleichzeitig hatte das Schauspiel Stuttgart uns sozusagen unter seine Fittiche genommen. Der Intendant Burkhard Kosminski hat sich sehr um uns gekümmert und Mitro Wieselski hat dann irgendwann im Gespräch mit mir die Idee geäußert, diese Inszenierung nach Deutschland zu bringen. Diese Idee habe ich dann an Herrn Kosminski weitergeleitet und er hat direkt gesagt, gut, dann machen wir das.
In der Praxis des ukrainischen Theaters ist es tatsächlich das erste Mal, dass so etwas passiert. Also, dass ein Stück nicht am heimischen Theater Premiere feiert. Aber ich glaube, das musste getan werden. Das Stück musste aufgeführt werden. Denn als die Premiere nicht stattfinden konnte, war das sehr symbolträchtig. Wie ein Symbol für das Innehalten des gesamten ukrainischen Theaters. Und da war es für mich sehr wichtig zu zeigen, dass das Theater dennoch weiter fortbesteht, in welcher Form auch immer. Und immerhin, ein Teil unseres Teams war schon in Deutschland. Luda Timoschenko war schon hier, auch Juri Radionov, der Regisseur der Aufführung und auch unsere Hauptdarstellerin. Und da erschien es mir logisch, das in Deutschland zu machen.
Mitro Wieselski, Ihr Theater spielt jetzt im Exil. Trotzdem, haben Sie irgendeine Idee oder auch eine Hoffnung, wie es zu Hause in der Ukraine mit Ihrem Haus weitergehen könnte? Und hat der Krieg eigentlich Ihre Sicht aufs Theatermachen verändert?
Seit dem Beginn des Krieges ist es sehr schwer geworden, strategisch oder taktisch zu planen. In Kiew ist nach wie vor oft Flugalarm und da ist es unmöglich, Aufführungen zu veranstalten, weil alle Zuschauer evakuiert werden müssen, wenn plötzlich die Sirene ertönt. Aber für mich hat sich eher die Sicht auf das Stück selbst verändert. Für die Premiere wollten wir uns eigentlich mit philosophischen und existenziellen Themen beschäftigen, aber auch mit einer individuellen Geschichte eines konkreten jungen Menschen. Und nach dem Beginn des Krieges ist es eher eine Predigt geworden, eine symbolische Predigt über uns.
Und wovon handelt diese Predigt?
Für mich ist es die Geschichte des Kampfes der Zukunft mit der Vergangenheit. Das ist für mich die Quintessenz des Kampfes, der gerade in der Ukraine stattfindet.
Für die Exilpremiere von Salot sind jetzt erstmal zwei Vorstellungen angesetzt. Trotzdem, könnten Sie beide sich vorstellen, dass das auch der Auftakt für eine engere und regelmäßigere Zusammenarbeit von ukrainischen Theatern mit den Theatern im Westen bedeuten könnte?
Natürlich. Da liegt die Antwort ja schon fast in der Frage.
Wir sind beeindruckt von der Gastfreundschaft und der Hilfe, die uns hier in Deutschland geboten wurde. Es ist ein schwieriges Unterfangen, so eine Inszenierung einfach in ein anderes Theater zu übertragen. Aber wir haben sehr viel Hilfe bekommen von den Gewerken, überhaupt von allen hier am Theater. Und wir hoffen, dass diese Premiere auch zu einer weiteren und engeren Zusammenarbeit in der Zukunft führen wird.
Ja, und einen ersten Schritt dorthin macht die besondere Exilpremiere von Salot nach dem Stück Onkel Mischa geht vorbei, der Dramatikerin Luda Timoschenko. Mit ihr und dem Leiter des Kiewer Mali-Theaters Mitro Wieselski habe ich hier gesprochen. Sebastian Anton hat für uns übersetzt. Danke dafür. Und die Inszenierung, die gibt es zu sehen morgen und übermorgen am Schauspiel Stuttgart. Auch das Körperstudio Junge Regie, das wichtige Hamburger Regie-Nachwuchsfestival, hat sich erholen müssen. Im ersten Jahr der Pandemie fiel es komplett aus, besser gesagt, es wurde natürlich verschoben. Im vorigen Jahr stellten sich dann gleich zwei Jahrgänge von jungen Regisseurinnen und Regisseuren aus den Theaterunis im deutschsprachigen Raum vor. aber eben nur gestreamt im Internet. Jetzt aber ist das Gelände des Thalia-Theaters an der Gaußstraße in Hamburg wieder zum Campus geworden für die jungen Theatermenschen, die sich dort noch bis morgen treffen. Bis zur Preisverleihung also für die Aufführung, die die Jury am meisten überzeugt hat. Die Festivalspielstätte haben sie dieses Jahr sicherlich noch intensiver als sonst in Beschlag genommen. Schließlich ist man erstmals seit 2019 wieder live und direkt miteinander im Gespräch. Michael Lages kennt das Festival seit der Gründung und er hat auch die 18. Ausgabe für uns besucht.
Selbst wer die fehlende Präsenz richtiger Menschen auf richtigen Bühnen generell und immer eher für einen schweren Verlust hielt, war durchaus beeindruckt von der Fantasie, die junge Künstlerinnen und Künstler, die sich dem Theater verschreiben, auch unter den Zwängen der Gesundheitsvorschriften entwickelten. Die Formate, die da im Vorjahr als Theater verstanden werden wollten und dabei dessen konventionellen Spielraum sehr gründlich entgrenzten, waren manchmal wirklich grandios. Und jetzt? Was ist davon geblieben? Eigentlich erstaunlich wenig, als könne sich die junge Szene noch nicht so recht entscheiden, ob sie weitergehen soll auf den Pfaden der Erneuerung oder womöglich doch weitermachen soll im vertrauten Trott. Immerhin wollen ja viele, womöglich die meisten jungen Regisseurinnen und Regisseure, die professionelle Karriere an Stadt- und Staatstheatern beginnen und nicht alle, ja eher wenige von denen, wünschen sich die ganz neuen Formen oder sind auch nur auf sie vorbereitet. Die Stichproben der vergangenen Abende dokumentieren eher, wie fundamental die Mittel und Methoden junger Talente gerade auseinanderdriften. Der Tag gestern zum Beispiel beginnt an der neuen Studien- und Produktionsstätte der Hamburger Theaterakademie. Zwei Studierende vom immer extrem innovativen Theaterstudiengang der Uni in Gießen erkunden und durchforsten dort fast vergessenes Terrain deutscher Theatermoderne von vor 100 Jahren. Der fröhliche Weinberg von Karl Zuckmayer, uraufgeführt 1925, wird befragt, sexuelle Normen werden in Frage gestellt. Überhaupt Sexualität, alle relevanten Diskurse der aktuellen Szene finden Echos in den Theaterentwürfen der Regietalente. Von der Berliner Ernst-Busch-Hochschule kommt gestern sogar eine Art Ausstellung. Klimakrise Klitoris nennt sich das sehr international sortierte Berliner Kollektiv. Marie Baumgarten ist eine der Ideenstifterinnen. Hier werden Tanz und landwirtschaftliche Biorecherche, Dokumente und performative Elemente verschiedenster Art eher unverbunden, aber sehr reflektiert zusammengeführt in einem Raum voller Rätsel.
Durch das Loch in der Wand wirft die Sonne Licht auf uns alle, fühlt ihr's auch?
Der Kontrast danach ist scharf, denn das Team um Ruth Mensa von der Essener Folkwang-Universität setzt auf Trash und Tingeltangel, die Abgründe in der Beachboy-Fabel von Jonas Eikers Bucherzählung sind bestenfalls zu ahnen. Selbst die Reflexion von Rollenklischees der Geschlechter wird eher am Rand verhandelt. Es hat echte Enttäuschungen gegeben bei dieser Ausgabe vom Körperstudio. Und erstaunlicherweise schwächeln die Talente auch dann, wenn sie in vertrauten Theaterkonventionen verharren. Etwa Jonathan Heidorn vom Thomas-Bernhardt-Institut am Mozarteum in Salzburg, der immerhin ein kleines Ensemble vom Hannoverschen Schauspielhaus zur Verfügung hatte, für eine sehr mürbe Theatererinnerung an den Fake-Journalisten Klaas Relutius.
Das erste Gespräch, das wir miteinander führten, war ein Telefonat. Es dauerte nicht lange.
Und Jonas Arndt hat für die Ludwigsburger Akademie Shakespeares Liebesdialoge auf Rollschuhe gesetzt und bricht einen Wer-ist-der-tollste-Liebhaber-Wettbewerb vom Zaun.
Wer ist the greatest lover?
Kuscheltiere hängen da über den Köpfen des Rollschuhteams, aber das lärmende Getändel, das spektakulär sein will, führt leider zu gar nichts. Das Festival bleibt divers und diskursiv bis zum Schluss morgen Abend Um antike Stoffe ging es schon. Hans Faladas Kleiner Mann was nun wird noch befragt und der Krieg in den Köpfen beschworen. Alles ist möglich, wenn es machbar ist. Auch die Züricher Installation einer kleinen Kneipenszene, die sich um Publikum überhaupt nicht schert. Orientierung ist nur dort zu haben, wo Künstlerinnen und Künstler sie sich erkämpfen. Die gerade vielfach ausgezeichnete, aus Israel stammende Dramatikerin Sivan Ben-Yishai hatte zur Eröffnung auch nur sehr wenig beizutragen zum Nachdenken über die Zukunft des Theaters. Sie resonierte stattdessen darüber, dass die Theater doch einfach mal eine Weile dicht machen könnten, bis alle aktuellen Ansprüche aller Communities befriedigt und alle Probleme gelöst seien. Ein wirklich fataler Vorschlag. Theater wird ja nicht nur für Communities, Theater wird für alle erarbeitet. Die Hamburger Körpertalente wissen das zum Glück jetzt schon besser.
Das Labor für den Theaternachwuchs ist wieder live. Michael Lages mit einer kritischen Zwischenbilanz zum Festival Körperstudio Junge Regie am Hamburger Thalia Theater. Noch bis morgen Abend zeigen die Regietalente ihre Arbeiten. Dann entscheidet die Jury, wer den Preis erhält. Die Debatte ist wie immer öffentlich und kann auch im Livestream im Internet verfolgt werden. Morgen Abend ab 21 Uhr.
Die geniale Stelle.
Der Philosoph Peter Sloterdijk hat gefühlt ja schon über fast alles geschrieben. Gott, Geist, Geld, Tod und Teufel, zuletzt sogar über die Farbe Grau. Das Theater nimmt da vergleichsweise eher einen Randplatz ein, aber seine geniale Stelle im Theater, die hat uns Peter Sloterdijk dennoch verraten.
Shakespeare hat zweimal im King Lear seine Karten auf den Tisch gelegt, insbesondere bei der Schilderung dieser beiden Brüder Edward und Edmund. Und Edmunds großer Auftritt, das ist eigentlich der, neben dem Hamlet-Monolog, der größte Monolog der modernen Weltliteratur, tritt Edmund auf, dieser brillante Schurke, der illegitime Sohn des Grafen Gloucester, und spricht vor sich hin und sagt:
Thou, Nature, art my goddess.
Natur, du bist meine Göttin. Von dir alleine leite ich meine Ansprüche her. Ich nehme es nicht mehr hin, dass mich das Vorurteil und der Neid des Herkommens um das meine betrügt, nur weil ich 14 oder 12 Monde nach meinem Bruder das Licht der Welt erblickt habe. Ja, warum soll ich ein Bastard sein? Warum niedrig? Ja. Und dann kommt der große Satz: Götter, Gods, stand up for bastards. Das heißt, ihr Götter, setzt euch für die Bastarde ein. Und ich denke, mit diesem Satz im Ohr kann man auch verstehen, warum ich formuliert habe, die Moderne sei die Zeit, in der die Wünsche durch ihr Wahrwerden das Fürchten lernen.
Der Philosoph Peter Sloterdijk über Shakespeare und ein bisschen auch über sich selbst. Gods stand up for bastards, seine geniale Stelle aus Shakespeares König Lear. Das war's mit Rang 1 für diese Woche. Alle Beiträge der Sendung finden Sie wie immer auch online unter deutschlandfunkkultur.de oder in unserer App der Audiothek.